Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Ich hoffe, ihr habt den 1. Mai gut überlebt. Habt ein paar schöne Runden mit dem Bollerwagen gemacht. Wir haben wie immer ein paar schöne Runden im Kinosessel gemacht, wollte ich sagen. Leider sind die relativ stativ. Wer auch immer sehr statisch unterwegs ist, ist der Jan Heimann. Wie geht's dir?
Ja, und das war's dann mal wieder für diese Folge, für diese Woche. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und bis dahin dann, ciao. Ja, genau, wem das jetzt nichts gesagt hat, wir haben gerade vor der Aufnahme besprochen und Jan hat einfach zu mir gemeint, Jan hat gesagt, du moderierst ab, wenn du lustig bist, deswegen habe ich gedacht, ich mach's gleich am Anfang, weil ich so lustig bin.
Weltklasse, ja, man sieht die Gag, wie soll man sagen, das Gag-Niveau ist wieder extrem hoch, ne? So wie man das von uns gewohnt ist. Ich will aber immer noch behaupten, damit ist unser Gag-Niveau höher als in einem Film, den wir heute am Ende besprechen werden.
Oh, Foreshadowing. Jan, ich war ganz überrascht, als ich heute reingeschaut habe und du hast den Film noch nicht gesehen gehabt.
Ich habe ihn kurz vor knapp jetzt noch zu Ende geschaut. Deswegen habe ich mich ja auch 10 Minuten verspätet.
Ja, so ging es mir gestern Abend. Genau, aber da sprechen wir am Schluss drüber. Wir haben heute wieder ein buntes Potpourri mitgebracht. Vielleicht kurz zum Anteasen. Wir werden jetzt erstmal beginnen mit der neuen Rubrik, reden über das Jahr 1992, reden hier über den Oscar-Gewinner und wer da denn sonst noch so nominiert ist, ein bisschen einzuordnen aus der Retrospektive. Danach haben wir alle so ein bisschen was mitgebracht. Ich habe American Fiction gesehen, ich habe eine wirklich tolle Serie gesehen. Jan, du hast, glaube ich, auch aus der Seriensparte mitgebracht, hast du gerade gemeint, ne?
Neue Paramount Plus Serie, nennen wir es mal, und was auf Prime habe ich. Aber
ja,
ich bin mehr gespannt auf deins. Du hast deins schon schön angeteased mit, es ist gerade im Hype oder zumindest hat es gerade großen Anklang gefunden.
Deine was meinst Serie. Du jetzt?
Serie? Deine Serie. Du hast auch gemeint, die ist gerade irgendwie in aller Munde, oder?
Ich habe zumindest viel von gehört. Es warten viele auf die nächste Staffel so.
Das ist doch schon mal kein schlechtes Vorzeichen.
Genau, wenn ihr wissen wollt, um welche Serie es geht, bleibt dran, denn wir starten jetzt erstmal mit unserer Rubrik. Jan, wie war es denn damals, als 1992 der Film den Oscar für den besten Film gewann?
Ich habe ja meine Liste grob im Kopf. Das müsste doch eigentlich das Schweigen der Lämmer gewesen sein, oder?
Das müsste doch eigentlich das Schweigen der Lämmer gewesen sein, richtig. Das Schweigen der Lämmer gewinnt den Oscar für den besten Film gegen, mal einfach allgemein, was hier noch so ein bisschen nominiert ist, Bugsy mit eigentlich 10 Nominierungen. JFK, Tatort Dallas, das müsste doch der mit Kevin Costner sein, oder?
Oliver Stone. Keine Ahnung.
Ja, genau, Oliver Stone und Kevin Costner, genau. Herr der Gezeiten.
Ist es der JFK-Film, weil du gerade mal mit Tatort Dallas was hinterhergejagt hast?
JFK, Tatort Dallas, ja, der Oliver Stone-Film.
Okay, krass, ich kann den nur als JFK, deswegen war ich gerade sehr verstutzt, dass du noch irgendwie diesen Nachtitel noch, also diesen Untertitel noch mitgebracht hast. Deswegen, vielleicht ist es auch nur im Deutschen und so, keine Ahnung.
Ja, also vielleicht mal ganz kurz, wenn wir da doch mal ganz kurz bleiben. Oliver Stone ist ja wahnsinnig abhängig von diesem JFK-Attentat, ne?
Ja.
Also ich habe ja auch seine Doku JFK Revisited Through the Looking Glass gesehen. Habe ich hier auf DVD rumliegen. Habe ich damals zugeschickt bekommen. Und ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich habe viel gehört, dass das quasi so, es ist zwar eine Doku, aber so, dass da schon viel Verschwörung mit dran ist. Ich muss sagen, ich fand es wahnsinnig faszinierend. Ich muss sagen, du gehst aus dem Film raus und bist auch, also zu 130% überzeugt davon, dass da nichts mit rechten Dingen zugegangen ist. Was am Ende dann die Wahrheit ist, ist wie so oft fließend wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ich finde ja die Figur Oliver Stone generell extrem spannend, weil der ja sich dann irgendwann schon sehr eingeschossen hat auf diese Verschwörungsfilme, sage ich mal, ne? Wo das alles dann immer so ein bisschen interessant, sag ich mal, gezeigt wurde. Ich meine, solche Sachen wie dann eben noch so World Trade Center oder eben genannter JFK oder dass er sich halt mit der Figur Snowden beschäftigt,
ja,
ist
vielleicht
zumindest interessant. Aber generell, ja, ich finde es schade, dass der, also, da bin ich jetzt nicht ganz drin, man munkelt, dass er ja so ein bisschen mundtot gemacht wurde in der Richtung, dass der solche Filme halt nicht mehr finanzieren können. Deswegen, der in den letzten Jahren, wenn überhaupt, komplett andere Sachen gemacht hat.
Wir reden hier im Großen und Ganzen auch tatsächlich von Dokus, ne? Also,
ja.
Was den Spielfilm angeht, das Fiktive, sag ich mal, ging es 2001 schon ein bisschen so los, mit The Day Reagan Was Shot. Ne? Und dann später World Trade Center, gerade mal 5 Jahre nachdem das passiert ist. Wall Street Geld schläft nicht. Snowden dann auch, ne? 2016. Und dann aber auf der Doku-Seite, jetzt nur die letzten Jahre mal, Moment, bin ich gleich da, genau, hier die Putin-Interviews, 2017 aber noch, hier eben JFK Revisited, jetzt 22 Nuclear, 2022 kam auch in 4 Episoden JFK Destiny Betrayed. der ist schon hart drin in diesem ganzen Zeug, ne?
Hat einen gewissen Shift gemacht, ich meine, er hat ja am Anfang noch so Sachen gemacht wie Platoon, ne, den man ja kennen kann, oder Natural Born Killers, Any Given Sunday und so. Der hat ja richtig coole Sachen gemacht, um Alexander, so ein richtiges Epos. Ganz komisch daraus fällt dir noch Savages, ne, den du vielleicht berühmt-berüchtigt noch in Erinnerung hast.
Boah, den haben wir damals bei unserem eigenen Filmfest hier auf der Liste gehabt, Jan, ne?
Ja, ich gerne wieder, ja.
Ist das auch du?
Na, selbstverständlich.
Hey, du hast doch nur Müll auf die Liste, oder? Da war doch 50 Shades of Grey auch dabei.
Ja, da habe ich ein bisschen reingetrollt. Es muss das Niveau ab und zu absichtlich drin bleiben. Wenn natürlich jeder nur seine hochgelobten Azifazi-Filme da reinvotet, dann muss ich da mal ein bisschen gegensteuern, dass die Leute auch mal wieder quasi das Gute zu schätzen wissen, indem sie sich ab und zu auch mal so Müll geben.
Okay, wenn du meinst.
Ist so, man muss das Niveau immer ausgleichen.
Ja. Vielleicht, wenn wir wieder zurückkommen, weil zwei Filme, drei Filme, vier Filme habe ich noch gar nicht vorgelesen. Hier sind wirklich krasse Filme hier mit drauf in dem Jahr. Terminator 2 auch mit drin. Thelma und Louise. Gut, wir haben den Spielberg-Film, Hook.
Ja.
Gut, Grüne Tomaten auch bekannt. Kap der Angst, auch sehr bekannt. Ja, und oh, lustigerweise war auch Star Trek 6 zweimal nominiert. Also du hast schon, es zieht sich sehr durch, dass du sehr, sehr starke Gegner hast an sich.
Aber auch generell so eine schöne Auswahl an eben Science-Fiction, an Actionfilmen, wie eben ein Terminator, ne? Also die letzten Terminator sind ja meilenweit davon entlang geschrammt, überhaupt irgendwas mit den Oscars zu tun zu haben. Und ich meine, Terminator 2 gilt ja nach wie vor als einer der besten Actionfilme überhaupt und auch generell als ein sehr, sehr guter Film. Deswegen, ja, James Cameron haben wir wieder. Plus Thelma und Louise, ne, Ridley Scott. Also da haben wir noch wirklich diese großen Regisseure, die sich da jedes Jahr um die Oscars gebettelt haben. Ne? Spielberg ist auch dabei. Hook ist halt meiner Meinung nach ja so ein, boah, passt schon, aber ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Und was hattest du noch gesagt, was so viele Nominierungen hatte?
Viele. Bugsy.
Ah, Bugsy.
Ja, der Gezeiten. Wir haben auch König der Fischer dabei. Also Terry Gilliam sollte man vielleicht trotzdem auch nicht.
Natürlich.
Einfach wie heißt's?
Unterschlagen,
sagen wir unterschlagen, genau. Dann frage ich dich doch die Frage, die ich dich jede Woche fragen werde. War es gerechtfertigt in diesem Jahr, dass das Schweigen der Lämmer gewonnen hat?
Ja, schon. Also das ist ein überragender Film. Ein überragender Film. Er ist aber auch ein bisschen mehr Oscar, also klassischer Oscar-Kandidat, mehr als beispielsweise ein Terminator oder so. Jetzt habe ich Bugsy nicht gesehen, blöd gesagt. Aber
fehlt mir auch, ehrlich gesagt, ja.
Aber das Schweigen der Lämmer, hat er nicht sogar alle die große 5 gewonnen, ne? Aus Schauspieler, Schauspielerin, Regisseur, bester Film und Drehbuch oder sowas?
Ja, der hat hier wieder, jetzt wollte ich sagen, den Hattrick, aber das sind ja eigentlich 3, den Advanced Hattrick gemacht bei den Oscars. Schweigen der Lämmer ist auch so ein Film, das ist für mich ein 10 von 10 Film. Ich habe den mehrmals gesehen. Ich finde ihn einfach genial gemacht. Er holt eine junge Jodie Foster wieder aus der Kiste irgendwie raus. Weil die war vorher ja schon mal hier ein Taxi Driver und so unterwegs. Aber ich habe schon das Gefühl, dass so durch Schweigen der Lämmer irgendwie die Karriere von ihr so richtig gestartet ist.
Darauf wird heute noch referiert. Also es das heißt immer noch, oh, Jodie Foster aus Schweigen der Lämmer, wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt auch in der 4. Staffel True Detective mitgespielt hat. Das ist ja genau das, womit sie immer noch werben.
Ja. Ist wie bei Samuel L. Jackson und Argyle.
Genau.
Oder Jurassic Park.
Ja. Naja, genau. auf jeden Fall, ich weiß noch, damals am Ende hatten sie ja diese Nachtsichtsequenz, In dem Haus da drin von dem Killer dann. Boah, da habe ich mich schon, also fast ein Ding eingeschossen. Ich meine, sowas hat man schon öfters gesehen, so Nachtsichtaufnahmen und so, aber es war schon übertrieben krass gemacht, weil es auch so shaky war, als ob das quasi aus der Ego-Perspektive war und so. Das war schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Generell, ich meine, Anthony Hopkins, müssen wir, glaube ich, nicht sagen, überragend. Ich meine, auch noch legendär, der spielt ja immer wieder dann, also so leichte Abklatsche davon, ne? Auch als er dann in Westworld hat er ja auch so ein. Er ist ja nicht jetzt ein Killer in dem Sinne gespielt, aber er hat immer dieses Verruchte, immer dieses Dubiose, immer dieses schon, ich habe Angst vor einem Typen, sowas spielt er immer schon sehr gerne. Oder halt den Roboter in Rebel Moon 2, also ohne 1. Ich möchte es nur nochmal. Oh,
Sir Anthony Hopkins hat er mitgespielt, ich pack's nicht.
Ja, doch auch. Ohne Transformers 5 hat er doch auch mitgespielt.
Ja, hier mit diesen Rittern, ne, wo es um Artus, um die Artus-Sage ging. War doch der.
Ja. Ja, es gab dann nur so irgendwie so ein Ding von Anthony Hopkins, wo er über die Dreharbeiten mit Michael Bay geredet hat, wie das eigentlich war, wie es zustande kam, dass er in Transformers 5 mitgespielt hat. Er hat gemeint, so, hey, es wurde extrem gut bezahlt. Er hat absolut keine Ahnung, was da vor sich geht, aber hat einfach mal die paar Drehtage mitgenommen für ein sehr, sehr üppiges Handgeld. Ich meine, ist völlig logisch. In Ordnung.
Ja, das Schweigen der Lämmer, also meiner Meinung nach auch sehr gerechtfertigt, einer der ganz großen Filme.
Auf jeden
Aber
Fall.
Wird sich mit Sicherheit nicht so durchziehen, dass wir immer sagen, das ist gerechtfertigt.
Nee, aber
Moonlight.
Richtig, ja, da haben wir noch ein paar Folgen hin. Aber man muss wirklich sagen, hier die Anfang 90er, das waren schon ein paar Bretter. Also da kamen echt Filme raus, so da hat man es als Kinogänger noch extrem gut gehabt. Da konnte man sich wirklich so ein paar legendäre Filme wirklich im Monatstag geben. Das ist schön.
Das stimmt, das waren eben auch die 90er. So, über was sprechen wir denn als nächstes? Auf was hast du denn Bock?
Erzähl mir doch jetzt endlich mal von der Serie.
Ich erzähle jetzt endlich mal von der Serie, okay. Ich habe die Serie geschaut, zumindest die erste Staffel, es gibt zwei. Es geht darum, dass viele verschiedene Personen zusammen, also relativ zusammen, auf eine Insel auf Hawaii kommen. Da steht ein riesiges Resort. Da ist ein Hotel, sag ich jetzt mal. Und die kennen sich vorher nicht, die meisten. Da ist eine Familie dabei, da ist ein Pärchen in der Honeymoon, also im hier Flitterwochen. Da ist Stiflers Mom irgendwie auch am Start. Also ganz, ganz viele Typen, wie man so schön sagt. Und die treffen aufeinander in dieser Serie. Und das ist relativ witzig, weil da gibt es auch noch ein Hotelier, den Manager, dann gibt es noch den einen oder anderen Angestellten, die eine oder andere Angestellte und dann geht es ab dazwischen. Gesalzen ist dieses Ganze mit überraschend vielen bekannten Darstellern. Ich rede hier von Sydney Sweeney, Alexandra Daddario, ich rede hier von, ich weiß den Namen leider nicht, aber Stiflers Mom. und so den einen oder anderen Erwachsenen hast du auch dann schon mal irgendwie mindestens in Nebenrollen irgendwie gesehen. Weißt du, von was ich rede? Du nickst schon die ganze Zeit.
Du redest von dem HBO, ich wollte schon, von der HBO-Sensation The White Lotus, ja.
Ja, The White Lotus. Sensation kann ich nicht ganz nachvollziehen, bin ich ehrlich. Das ist für mich eine Serie oder eine Staffel. Ich habe ja erst die erste gesehen. Da gucke ich weiter, da will ich auch weiter gucken, da will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum. Also es ist schon witzig so, aber ich glaube, der größte Antrieb ist wirklich, dass so in der ersten Szene gesagt wird, einer wird tot sein. Und du wartest also die ganze Zeit, wer wird's?
Richtig. Es hat schon so leichte Whodunit Querereien, würde ich behaupten. Vor allem, ich weiß nicht, ob du es weißt, es ist eine Anthology-Serie. Also die zweite Staffel hat mit der ersten in dem Sinne kaum was zu tun.
Ist sie nicht mal im selben Hotel?
Nee, eben nicht. Die zweite spielt in Italien.
Oh, okay. Ich dachte jetzt, das Hotel ist so ein bisschen die Base, auf dem das Ganze passiert.
Also die zweite Staffel spielt dann auch in einem White Lotus Resort, ne? Halt nur in Italien. Also diese Kette bleibt schon. Und ich sag mal so, Stiflers Mom ist dann die einzige Konstante, die da auch mitgeht.
Oh, die ist auch dabei?
Die bleibt da. Die spielt ihren Charakter weiter. Genau.
Finde ich schon fast schade, dass sie da mitnehmen.
Ja, ansonsten der restliche Cast wird mehr oder weniger komplett ausgetauscht und man hat in der zweiten Staffel zum Beispiel dann so Leute wie Aubrey Plaza.
Ah, deswegen, ja, okay.
Deswegen. Ich möchte Wo die Serie mich schon fast hatte, war im Intro. Das Intro ist überragend.
Es ist ein krasse, die allgemeine Musik in der Serie ist wild.
Genau, genau.
Die ist die sehr, sehr, sehr präsent. Da habe ich tatsächlich viel an Dune gedacht, weil die auch so präsent war. Die hat fast schon Dialoge irgendwie überschallt, so laut. Das war geil.
Aber dieses Mainstream, was sie da erarbeitet haben, ist Weltklasse. Das ist so geil. Und generell, also ich habe das geschaut und dachte eigentlich erst, es gibt sowas wie auf Apple auch, das heißt Acapulco, also so Serien, die in so Resorts spielen und generell so eine Urlaubsstimmung transportieren. Das fand ich irgendwie ganz geil, vor allem, weil es dann so exotische Orte sind. Jetzt in dem findest du ja Hawaii. Doch, Hawaii, ne?
Ja, ist Hawaii.
Schon ein Ticken her. Und es ist eben ganz geil zu sehen, wie sich dann diese ganzen Gäste so gegenseitig, also nicht richtig, also nicht jetzt physisch zerfleischen, aber wie sie sich alle sich gegenseitig aufreiben und dann dieser Hotelier oder Hotelmanager, was du sagst, der spielt das sein ganz eigenes Spiel, ne, hat auch so ein, zwei Drogenvergangenheiten, die er dann da wieder ausleben kann und so. Das ist schon alles sehr strange und es ist sehr unterhaltsam, aber es ist auch leicht abgefuckt. Also man muss da schon dieses HBO-Ding im Hintergrund, es gibt
ja, aber tatsächlich finde ich nur leicht abgefuckt. Also ich finde, da gibt's krasser, abgefucktere Serien irgendwie.
Ja, aber das ist jetzt nicht eine Disney-Plus-Serie, die schön hier für alle, für die ganze Familie anschaubar ist. Das meine ich schon damit. Also du hast trotzdem diesen gewissen HBO-Standard. Und
mega. Ich finde ganz, also, ganz wild, dass es immer, du hast immer so Optionen, wo du denkst, oh, jetzt geht richtig was im Berg runter. Jetzt wird's krass, jetzt passiert das, jetzt geht's hier die Grenzüberschreitung in dem und dem Sinne. Und das passiert aber eigentlich nie. Es ist immer nur so auf Messerschneide irgendwie. Das immer so leicht die Spannung gehalten.
Ja, ich meine, sie haben ja schon stark geforeschadowt, dass hier was passieren wird. Und dadurch spielen sie schon extrem mit deinen Erwartungen. Ich muss schon sagen, für mich hat das extrem gut funktioniert. Ich habe die zweite Staffel auch immer wöchentlich dann sofort geguckt. Hat mir sehr gut gefallen. Sie haben jetzt aufgrund der Streike, ne, haben sie ja jetzt ein bisschen, müssen sie warten mit der dritten Staffel, aber die ist jetzt auch wieder in Produktion. Also ich habe da schon wieder sehr, sehr Bock drauf. Und sie lassen auch immer relativ lange offen, so was passiert. Also da wird immer relativ wenig vorausgegeben, von wegen, wo spielt sie, wer spielt mit und so. Ich glaube, dazu sind die Infos aber mittlerweile auch schon wieder draußen. Sie haben auch auf jeden Fall echt immer eine gute Portion an eben so bekannteren und mittelbekannten Leuten dabei. Ich muss sagen, damals kannte ich Sydney Sweeney noch nicht, weil ich Euphoria noch nicht geschaut hatte. Aber
Ich habe es halt jetzt geschaut und jetzt sind es echt gefühlt viele Leute.
Gut, aber mit der Dario ist auch ein Highlight für dich dabei. Ich meine, das ist super.
Der Cast der dritten Staffel wäre raus.
Der ist schon raus, ja. Ich habe den jetzt nicht hundertprozentig vor Kopf, weil das auch schon wieder länger raus ist.
Oder ist das? Weil das ist schon. Das sind schon viele Menschen.
Ja, das ist ja quasi so ein Ensemble-Ding, ne? Dadurch, dass du ja immer mehreren Gästen folgst, die immer wieder aufeinandertreffen.
Also ich habe hier jetzt, ich hoffe, das passt jetzt, weil das wirklich viele, viele Leute sind. Audrey Plaza habe ich mit dabei.
In der dritten, mega.
Jennifer Coolidge wieder, also das ist Stiflers Mom.
Ja.
Dann, gerade brandaktuell, Walton Goggins.
Ah, der aus Fallout.
Der auch den Ghoul gespielt hat bei Fallout oder bei The Hateful Eight hat er den gespielt, der die ganze Zeit gesagt hat, Abraham Lincoln.
Ich wollte gerade sagen, das ist der eigentlich wahrscheinlich von Christoph Waltz gespielt werden sollte.
Dann hätten wir noch den berühmten Sohn, Patrick Schwarzenegger.
Ah ja.
Und was ich persönlich sehr wild finde, Jason Isaacs.
Oh, der spielt safe Lucius in Hotelier.
Malfoy.
Der spielt safe in Hotelier.
Ja, hat auch so ein bisschen einen Glow-Up bekommen die letzten Jahre, so schauspielerisch, ne?
Ja, ist ein guter Typ, ja.
Ja, auf jeden Fall, The White Lotus ist aktuell auf Wow zu sehen. Ich kann es nur empfehlen. Das ist wirklich das ist schon so ein entspanntes Ding, finde ich. Du guckst so die 6 Folgen, wo es hat, guckst du einfach mal ein bisschen runter, willst auch weiter gucken. Es passiert nicht die Masse, aber du hast schon sehr Bock, weiterzuschauen.
Ja, sie ist auch top produziert. Ich glaube, da müssen wir bei HBO nicht mehr drüber reden. Also da, die haben einfach einen anderen Zählungsstandard als andere Netzwerke, sind wir ganz ehrlich. So, ein bisschen Networks. So. Gut. Soll ich mal mit was komplett anderem starten?
Ich starte mal mit was komplett anderem.
Thema: Wir hatten ja letztens von Fallout, habe ich ja geredet. Und jetzt kam die nächste Videospiel- Versoftung als Serie.
Oh, war wieder scheiße, oder?
Auf Paramount Plus, so.
Oh, jetzt bin ich gespannt, was ist hier passiert?
Es gab ja so mit die ersten Vorreiter, wo sie gesagt haben, so Videospielverfilmungen gehen so in eine bessere Richtung. Noch nicht perfekt, aber besser. Und zwar waren es die Sonic-Filme. Sonic the Hedgehog 1 und 2. Da kann man ja halten, von was man will. Aber die sind ganz okay bis gut angekommen. Der zweite war auch deutlich besser als der erste. Und ich meine, da hatten sie ja schon auf die Fans gehört, indem sie den Sonic ja redesigned hatten nach dem ersten Trailer, der absolut Katastrophe war. Wo man ja schon wieder stark davon ausging, dass es die nächste Vollkatastrophe wird. Aber hey, sie haben sich echt berappelt. Und sie haben im zweiten Teil Knuckles eingeführt, einer der Kumpels von Sonic. Ich weiß nicht, ob du den kennst, so in diesem Sonic-Franchise. Es gibt so noch Tails.
Roter, oder?
Und Knuckles ist eben der Rote, gesprochen von Idris Elba. Nicht Idris, wie ich auch jetzt erfahren habe, sondern Idris Elba. Und der hat jetzt eine eigene Spin-Off-Serie bekommen, die so ein kleines Bindeglied zwischen Teil 2 und Teil 3 sein wird, der diesen Dezember starten wird. Der erlebt sein kleines Solo-Abenteuer auf 6 Folgen, immer so zwischen, sagen wir mal 22 und 30 Minuten. Also im Grunde ist das eher ein Film, den sie in 6 Parts geschnitten haben. Und ja, ist also solide.
Richtig durchgeschaut.
Sie haben es im Marketing war das so dieses kleine Family-Streaming-Limited-Series-Event. Und genau, das ist sehr, sehr für die Kleinen auch gemacht. Also genauso wie die Sonic-Filme. Mhm. Es ist gutherzig. Es sind ein paar lustige Jokes dabei. Wenn gekämpft wird, dann natürlich so, dass alle dann nur bewusstlos sind und nichts wirklich Schlimmes passiert. Und dann, selbst wenn sie halt durch ein halbes Haus fliegen, weil der Typ halt so stark ist, dann sind sie halt ein bisschen betrüppelt und fallen dann hin, weil sie halt, kaputt sind.
Ja, genau.
Ja, es gibt natürlich ein paar schöne Anleihen an die Filme. Ich meine, sie haben diese Ringe wieder drin mit den echten Sounds und so. Das ist alles schon sehr sympathisch gemacht. Kann man machen, wenn man jetzt sagt, man ist der Sonic Ultra Hardcore-Fan und so. Man kann die Serie aber auch weglassen, wenn man jetzt sagt, es interessiert einen nicht, weil nur die Kinofilme für einen interessant sind. Da wird jetzt nichts vorweggegeben, was jetzt irgendwie wichtig ist für den abschließenden dritten Teil. Ja, sie haben versucht, quasi so einen ähnlichen Bösewicht zu nehmen wie Dr. Robotnik in den ersten zwei Teilen, der gespielt wurde hier von Jim Carrey.
Ja.
Da haben sie den Bruder vom Hound genommen aus Game of Thrones.
Okay, krass. Also Thor Björnsson, oder?
Nee, den Bruder. Also der in der Serie seinen Bruder spielt.
Nee, aber er ist der Hund.
Der Hund. Dann der Hound. Nee, dann der Hound. Oh Gott, Entschuldigung. Also, ja, klar.
Sandor Clegane.
Genau, Sir Clegane. Den haben sie genommen. Als Bösewicht. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Es geht dann also. Sie haben es wieder so ein bisschen Richtung Road-Movie, beziehungsweise Road-Series gemacht, weil der Schwager von der Familie, die den Film spielt, der will irgendwie seinen Vater finden in einem Bowling-Turnier, weil der in Las Vegas oder sowas ähnliches ist. Und dann müssen sie gleichzeitig dieses Bowling-Turnier gewinnen, währenddessen natürlich so Bösewichte hinter ihnen her sind. Weil die Haare von diesen Viechern, also von Sonic, als auch von Knuckles, haben unfassbare Kräfte, mit denen man Waffen machen kann. Das ist ja so dieses Plot-Ding, weswegen ja die Bösewichte so geil auf die sind. Ja, ich meine, es sind 6x 20 bis 30 Minuten. Das Ding schaust du in einem Nachmittag mehr als durch.
Ja.
Für die Kleinen ist das wirklich top, gute Popcorn-Unterhaltung. Kann man wirklich, wie gesagt, kann man mal machen, wenn man irgendwie so einen Achtjährigen daheim rumsitzen hat. Ich habe das jetzt auch so ganz genossen, mal so nebenbei her, aber ist jetzt keine Weltoffenheit. Aber schadet jetzt auch dem Thema Spieleversoftungen nicht wirklich.
Okay, spannend. So ein kleiner Beitrag aus der das hört sich voll an, wie wenn ich es runter machen will, aber ich meine es voll ernst, so ein bisschen aus der Kinderriege.
Ja, ist so. Es wurde als Light Entertainment Family Event angekündigt.
Ja.
Und das ist es. Es ist Light, es ist Entertainment, aber auch halt für die Familie.
Ah, jawohl.
Da gibt es deutlich schlechtere Sachen, wie gesagt. Es ist für den einen oder anderen Schmunzler, der ist mal da.
Ja, weißt du,
zum Beispiel, es gab nur so ein Ding, wo sie von irgendeinem Berg oder sowas oder von einer Anlage ins Tal. Er springt, der Mensch hält sich an ihm fest, ne? Weil die Viecher sind ja animiert und die Menschen müssen ja damit hantieren. Und er ist auf seinem Rücken und sagt nur so: Wow, Knuckles, ich wusste gar nicht, dass du fliegen kannst. Er so: Ich kann nicht fliegen, ich kann nur gleiten, aber auch nur für eine bestimmte Zeit. Und zack, fallen sie runter. Also so Kleinigkeiten, genau. So Kleinigkeiten sind schon da und das ist ganz drollig gemacht und kann man machen. Der ist mir gerade nur eingefallen, den wollte ich nochmal schnell sagen.
Jawohl. Ja, jetzt würde ich hier mal eine kleine Überleitung einfach einfügen, denn die habe ich jetzt aktuell nicht. Ich habe American Fiction geschaut. Hast du hier vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen?
Genau, der war ja nominiert für den bestes Drehbuch.
Genau, ich glaube, der hat einiges gehabt, oder? Hat er nicht mehrere auch noch gehabt? Hier,
Jeffrey Wright war ja,
Jeffrey
glaube ich, auch
Wright,
nominiert
genau,
für
war noch
beste
als bester
Darsteller, ja.
Hauptdarsteller, genau. Ja, und das war ein Film, den habe ich wirklich sehr genossen. Da geht es quasi um einen schwarzen Autoren, der quasi auch an der Uni lehrt und immer wirklich literarisch wertvolle Bücher schreiben möchte. Der hat aber eine Schreibblockade und seine Bücher verkaufen sich auch beschissen, weil es eben literarisch wertvolle Bücher sind. Und dann merkt er plötzlich, es hat einen wahnsinnigen Erfolg, eine andere schwarze Autorin, die über Stereotype schwarze Ereignisse schreibt. Also im
So
Sinne
aus dem
von, wird
Ghetto.
vom Kopf getötet und lehrt diesen, bekommt diesen krassen Rassismus. Und es geht eben quasi darum, der Film will quasi sagen, es gibt diesen Rassismus, aber es ist nicht der Rassismus, der da immer gezeigt wird. Wenn man den Film schaut, versteht man es. Und es geht auch darum, dass vor allem das weiße Publikum auch einfach genau das lesen will, was sie denken, wie es ist, so ungefähr schwarz zu sein. Und deswegen schreibt er aus Frust ein Buch mit den dümmsten Klischees drin und er findet selber total beschissen, was er da geschrieben hat, reicht es ein, es wird zum Bestseller, gewinnt Preise und geht ab ohne Ende. Und er kommt quasi nicht so wirklich damit klar. Inmitten von einer Zeit, wo er auf seine Mom aufpassen muss und wo er auch eine neue Frau kennenlernt und ähnliches. Ja, und wir verfolgen einfach diesen Typen, diesen Jeffrey Wright, wie er durch dieses ganze Ding durchgeht. Und ich fand den Film wirklich, wirklich stark. Das Ende hat es leider ein bisschen zerstört für mich, aber sonst fand ich den wirklich stark.
Ich fand genau das Ende, fand ich irgendwie so unterhaltsam, wo sie quasi mehrmals zurückgespult haben.
Ja, ich muss sagen, ich finde es immer nicht so geil, wenn der ganze Film nicht Meta ist, wenn plötzlich das Ende Meta wird. Das ist auch so
Ja.
Lars von Trier-Style irgendwie. Der ganze Film ist auf Realismus gemacht und plötzlich die letzten 10 Minuten spaced einfach alles ab.
Ja, ich fand es trotzdem witzig. Ich habe da schon dann ein, zwei Augenbrauen hochgezogen im Sinne von, oh, das hätte ich jetzt einfach nicht gedacht, dass es darauf hinausläuft. War ein kleiner netter Twist für mich, macht jetzt aber den ganzen Film nicht schlechter. Highlight für mich ist ja, wo er sich mit dem einen Produzenten oder irgendwas auf jeden Fall trifft, mit irgendeinem Agenten, und er so tun muss,
Ja,
als ob er gerade
Filmproduzent.
aus, ja, wo er gerade so tun muss, als ob er aus dem Knast kommt.
Ja, und haut einfach ab und denkt, oh, jetzt hat er voll verschissen. Und der Typ findet es geil.
Ja.
Das stimmt, ja.
Ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut. Also. Ist ein netter Film, aber ich muss auch sagen, ich weiß halt nicht, also wie soll man den Film weiterempfehlen?
Ja, ich finde schon, dass man den weiterempfehlen kann. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Die ganze Zeit. Ich hatte richtig Bock bei dem
Ja.
Film, muss ich echt sagen.
Für mich hat das diese Familiendrama sich Entschuldigung, zu lang irgendwie zu viel Raum eingespielt. Ich hätte gern noch mehr von eben diese Sachen, wenn er versucht hat, sein Buch zu verkaufen, dann kommen diese Filmproduzenten, dann ist er in dieser Jury, wo sie andere Bücher beurteilen sollen, Science ist drin, aber niemand weiß, dass er es geschrieben hat, aber das mit einem Pseudonym geschrieben hat, ne?
Ja, das fand ich mega geil. Da dachte ich so,
Ja.
oh, da musst du drauf kommen, so.
Und er wollte sich die ganze Zeit nicht dazu äußern, das war alles furchtbar und ja, das war schon unterhaltsam. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe zu meinem Fußballverein und empfehle der Mannschaft den Film, dann würde die Hälfte zurückkommen und sagen, so, was ist das für ein Scheiß?
Na, weiß ich nicht. Ich finde ihn echt. Ich finde ihn massentauglich. Ich finde ihn wirklich massentauglich. Ich würde ihn empfehlen. Ich finde ihn stark. Der, weiß nicht, der unterhält einfach. Dadurch auch, dass der Bruder noch dabei ist, den finde ich wahnsinnig witzig mit seinen Drogenproblemen und
Hier Dingens Brown, wie
seinen
er heißt, ja.
Männergeschichten auch, ne, den finde ich wahnsinnig witzig.
Ja,
Ja.
schön, dass du den noch trotzdem im Nachhinein noch geguckt hast, auch wenn er nicht mehr für die Oscars
Ja,
relevant
sehr
war, jetzt
gerne,
im
muss ich
Nachhinein.
sagen. Sehr gerne, hat mich gefreut, ihn gesehen zu haben.
Auf Prime ist er jetzt, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ist auch ein Amazon Exclusive, soweit ich weiß.
Er hat den Amazon produziert, alles klar. Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Ja, weißt du, was du auch nicht wusstest?
Jetzt bin ich gespannt.
Wie schlecht du Matthew Vaughn finden wirst.
Ach, okay, ja.
Wir haben uns R. Kyle. Oder wie er sich nennt, Argyle angeschaut. Ein Film über eine. Ist das Bryce Dallas Howard? Das ist jetzt meine erste Frage.
Ja, leider.
Danke fürs Leider, aber ich habe es die ganze Zeit überlegt, habe es irgendwie nicht nachgeguckt. Genau, in der Bryce Dallas Howard eine Autorin spielt, die spießig ja nicht aussehen könnte, ist ja so gewollt, die mit einer Katze rumrennt, die keine heißen Love Stories hat, wichtig für den Anfang. Total versnobbt, mit der Arbeit verheiratet, mit ihrer Katze verheiratet. Das einzige Konstante über Videochat immer ihre Mom. Und die schreibt Agentenbücher über einen Agenten namens Argyle, Henry Cavill gespielt. Und irgendwie scheint so zu sein, dass sie immer die reale Zukunft in ihren Büchern voraussagen kann. Und deswegen trifft sie dann auf Sam Rockwell, den echten Argyle. Oder vielleicht auch nicht den echten, wir werden es herausfinden noch. Trifft auch ihr Kater heißt Alfie. Und dann trifft sie auch plötzlich einen Typen, Alfie, der gespielt wird von Samuel L. Jackson. Und Bryan Cranston auch noch mit dabei als Antagonist. Wen haben wir vergessen? Dua Lipa auch dabei als 2-Sekunden-Auftritt. John Cena auch dabei.
Und hier die Botella, oder wie sie heißt.
Botella?
Die auch in X-Men im ersten mitgespielt hat. Das war die Tusse, die diese Schwerter als Beine hatte. Die hat hier auch mal ganz kurz mal vorbeigeschaut.
Ja, genau. Okay. Okay.
Hier, Sophia Botella, ja.
Ja, okay. Sophia Botella, kenne ich nicht.
Ariana DeBose halt eben auch noch, Catherine O'Hara, ja. Also star-studded, wie man so schön sagen möchte.
Ja, keine Ahnung, das Ding twistet für mich ein bisschen zu viel.
Junge, was sind das für Twists? Also ich möchte erstmal davon ausgehen, also erstmal sagen, dass hier, Bryce Dallas Howard, ne? Krass miscastet, würde ich behaupten.
Ja, auf jeden Fall.
Also das geht überhaupt nicht. Vor allem, also sie hat ja am Ende, wir können ja das spoilern, sie hat am Ende dasselbe Kleid an wie Dua Lipa am Anfang. Und das, ich möchte ja jetzt echt nicht scheiße klingen, aber sie verliert halt haushoch in dem Vergleich. Also vom rein optischen. Und ich nehme hier das Ganze überhaupt nicht ab, dass sie hier irgendwelche Kämpfe selber irgendwie da machen kann oder sonst was. Das
ist ja, also du nimmst die Kämpferin nicht ab. Und zu dem Kleid, ups, jetzt habe ich mein Handy verloren, zu dem Kleid vielleicht, das wirkt sehr aufgesetzt, wenn sie das plötzlich anhat.
Genau.
No, das ist so, ich weiß, was ihr da tun wolltet. Know what you did there, Matthew Warren. Dass sie quasi die Dua Lipa-Style-Type ist. Was überhaupt nicht passt, weil sie ja eigentlich Argyle ist. sorry, der Name ist so dumm.
Der Name ist ultra dumm. Der Film generell ist ultra dumm.
Argyle.
Matthew Warren klaut einfach mal schön bei sich selber und bei Genre-Kollegen. Ich meine, diese ganze, das wir können ja mal was Positives sagen. Generell der Einfall mit diesem Öl-Ding, also dass sie diese Ölpfütze haben, dass sie dann auch saudämlich dann auf einmal doch, ich kann ja Eis hier in Schlittschuh fahren, deswegen kann ich das auf einmal auch Weltklasse, aber ich konnte mich nur nicht dran erinnern. Sau doof. Aber generell die Action-Sequenz, die war noch das, wo ich halt gemeint habe, da war wenigstens so 2 Sekunden, hat mir jemand nachgedacht und hat ein bisschen Fantasie sprühen lassen. Das Problem ist nur, es gab es halt schon einen Transporter in 2004. Also sind wir da halt 20 Jahre zu spät dran.
Also ich finde, ein paar spannende Ideen hat er schon so grundsätzlich gehabt. Ich fand auch diesen Kampf eigentlich ganz nice aussehend, wo sie quasi die Granaten geworfen haben mit diesem bunten Rauch.
Aber dieses bunte Rauchzeug war doch ein Kingsman.
Das Tanzen war sehr cringe und fehl am Platz, finde ich, in der Szene. Aber den bunten Rauch fand ich schon ganz cool.
Ja, da waren ein paar nette Einfälle, aber boah. Also ich muss sagen, ich habe mich auf den. Also sorry, aber wo Henry Cavill am Anfang, wo wir ja noch im Buch spielen, ne, die Öffnungssequenz, wo er dann mit diesem Jeep die Dachrinnen runterslidet.
Welche Figur spielt Henry Cavill nochmal?
Sag du kannst
es nicht. Das ist Argyle!
Ah, schön, ja. Ah, klasse.
Wir haben uns ja drauf gefreut. Wir haben die letzten 2-3 Jahre haben wir das jedes Mal in der Vorschau mit drin gehabt, weil der irgendwie nicht gestartet ist, der Film. Wir haben uns ja eigentlich drauf gefreut, ne? Aber der war's nicht. Sind wir mal ehrlich, der war's nicht.
Der war nicht R geil.
Hey, der war R nicht geil und B war er wirklich nicht geil. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Was bedeutet das Ende für dich? Ich hab's nicht gerafft. Warum sitzt da jetzt ein Typ, der aussieht wie Henry Cavill?
Doppelerkennt, keine Ahnung, ist das so scheißegal gewesen, bin ich ganz ehrlich. Es war, ich weiß nicht, es kann auch einfach nur ein müder Gag für einen Abschluss gewesen sein, dass die Leute nochmal irgendwie im Kino, hat er auch eine Kinoauswertung bekommen, obwohl er ja dann von Apple finanziert und dann auch jetzt auf Apple TV Plus gekommen ist. Ich weiß es nicht, ob sie dann nicht auf alle Krampf sich dann theoretisch einen zweiten Teil dann aus den Fingern ziehen oder wo auch immer, aus welcher Körperöffnung, ist mir wurscht. Keine Ahnung, ich glaube, das hat absolut nichts zu bedeuten. Es ist einfach nur so ein müder Gag, dass die Leute noch mal irgendwie lachen oder so, oder keine Ahnung. Also ich muss, also ganz, was ich wirklich sehr, sehr traurig fand, war einerseits die Musik in den Kampfsequenzen. Mhm, ja, die, also ich weiß nicht, ob der sich aussehen im Ordner verklickt hat und auf einmal statt coolem Action-Musik hat er auf einmal irgendwie einen Pop-Song der Mitte 2000er genommen, wofür sie die Rechte nicht hatten, weswegen sein Praktikant noch mal abändern musste. So hat sich's angehört. Mhm. Also auch im Zug dann. Also ich habe mich auf diese Zugsequenz eigentlich gefreut, weil davon gab es mal einen Clip. Und ich weiß nicht, sie switchen ja immer zwischen Sam Rockwell und Harry Cavill als Argyle immer hin und her, ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, was da war. Also entweder haben sie den Frame nicht getroffen oder aber es funktioniert einfach nicht, dass dieser 2 Meter Henry Cavill und breit gebaut einfach in diese flüssigen Bewegungen von diesem kleinen Sam Rockwell einfach nicht flüssig übergehen. Das hat immer so ein, also gefühlt gestoppt oder irgendwie war...
Nee, das hat mich so hardcore genervt.
Das sah richtig komisch aus. Es war aus, als ob sie es entweder so ein Mismatch hatten von den Bewegungen oder aber, dass sie einfach das falsch geschnitten haben. Also im Sinne von irgendwie.
Du konntest dich überhaupt nicht auf die Szene fokussieren, weil dauernd irgendwie da ein anderer dort saß. Das hat hart genervt, finde ich.
Ja, die Bewegung, also wie gesagt, das passt. Also die können ja switchen, wie sie wollen, ne, wegen Imagination und so Zeug, ne? Aber ja. Das war nicht gut geschnitten.
Das und war dann einfach. Dann kommt auch noch raus, dass Sam Rockwell nicht Argyle ist.
Das ist auch richtig. Und ultra dumm. Also, ich habe mich schon gewundert. Also, sie wird ja quasi wie so ein Sleeper, wird ja quasi ihr Agentenhirn wird ja reaktiviert. Und ich dachte erst, das machen sie halt, wie immer sie es ja sagen, so eine Zahlenkombination mit so Wörtern wie in Civil War oder so, ne, wo sie dann Bucky da reaktiviert haben oder so. Und hier machen sie es dann ähnlich. Sondern nee, Sam Rockwell versucht ihr in die Fresse zu hauen und dadurch wird es dann reaktiviert. So ein Bullshit. Oder wenn es natürlich dann das Drehbuch erfordert oder er natürlich sagt so, hey, du warst doch mal richtig gut in Ice-Skaten. Und sie so, ja, stimmt, ich konnte mich bis jetzt nicht erinnern. Komischerweise haben sie dann aber so ein Passwort oder so ein glibberisch von sich gegeben, Catherine O'Hara, als sie dann wieder umgemodelt haben im Finale, damit sie gegen Sam Rockwell kämpft.
Ja, das war auch einfach random, ne?
Das ist komplett random, aber wie gesagt, wie reaktiviere ich meine Agentin, Kollegin wieder? Genau, ich versuche ihr voll in die Fresse zu boxen.
Hilft viel, sag ich.
Ach Gott, aber dann, als auf sie geschossen wurde im Zug, das hat noch nicht gereicht. Hätte erst die Faust ins Gesicht sein müssen.
Nee, das war nicht Argyle, das war ein Zugabteil.
Ja, genau, und sorry, aber ich glaube, der schlechteste Übergang, den ich je in meinem Leben gesehen habe von CGI, war, glaube ich, als sie diese Aufzugstür aufgemacht haben und sie auf einmal auf diesem Öldampfer waren. Also das war
der Film. Allgemein hat CGI echt nicht.
Das CGI war bodenlos schlecht. Also das sag sogar ich. Also das Ding war bodenlos schlecht vom CGI her. Wie gesagt, als sie mit diesem Jeep da in dieser Öffnungssequenz in diesem süditalienischen Dorf da diese Reling runter grinden, also das meine Güte. War nicht gut. War nicht gut. Du siehst irgendwie, sobald irgendwelche Leute in der Luft waren, aus irgendwelchen Action-Momenten, hast du einfach schon, also als ob sie die wirklich ausgeschnitten hätten und dann noch schnell rein gemacht mit Photoshop. Genau so sah es aus. Da hat irgendwie viel nicht gepasst.
Das wird nur aus diesen, das soll jetzt nicht mal negativ sein, diesen mittleren Regisseuren, die wohl nicht so ganz krass sind, so kein Scorsese, aber so diese mittleren Regisseure, auf die man sich immer verlassen konnte. So ein Zack Snyder, so ein Guy Ritchie, so ein Matthew Vaughn, was wird nur aus denen? Warum?
Nee, geil, Ritchie rettet sich immer wieder so zwischendrin. Also wie gesagt, so ein Gentleman war geil, die Serie war
auch gut. Ja, der macht jetzt den Hercules-Disney-Film.
Ja, da, als nächstes kommt jetzt erstmal hier The Ungentlemanly Warfare, Ungentlemanly
Ministry. Da hätte ich auch Bock drauf, ja.
Ministry of, da spielt auch Henry Cavill mit, vielleicht, ich hoffe nicht, als Argyle.
Ist das der Typ aus Argyle?
Ja, dann Alan Richardson spielt ja noch mit und so, das sieht eigentlich ganz interessant aus. Hat natürlich keine deutsche Kinoauswertung, wo kommen wir denn da hin? Ich glaube, da wird irgendwann dann halt auch wie hier The Covenant, wird dann wahrscheinlich irgendwann auf Amazon Prime einfach nur droppen. Gespannt bleiben. Aber trotzdem. Aber Matthew Vaughn ist ja ein Buddy von Guy Ritchie. Wahrscheinlich haben die Nummern von Henry Cavill ausgetauscht bei irgendwie einem abendlichen Pläuschen mal. Aber Matthew Vaughn, ich meine, der hatte für mich eigentlich echt einen starken Track. Also Layer Cake war sau cool. Der erste Kick-Ass war cool. Der Sternwanderer war echt, echt sehr, sehr nice. Und dann Kick-Ass 2 war schon eher schwach. Aber dann kam ja das Brett Oder First Class war auch saugeil, dann kam das Brett mit Kingsman und seitdem ging es noch leicht bergab. Also Kingsman 2 waren schon noch, fand ich solide, aber ja, schon Kingsman deutlich schwächer als Teil 1. Genau, aber dann der dritte Kingsman, beziehungsweise das Prequel war ja schon eher so bodenlos.
Auf, mir hat er gefallen, muss ich echt sagen, da bin ich ehrlich.
Er hatte seine Momente, aber quasi, das ist jetzt nochmal der in ohne die Momente.
Ja, ja, okay, ja, sehe ich.
Also der war, also ich muss schon fast sagen, der war, ist, ich würde wirklich sagen, es tut mir leid, dieser schlechteste Film aus der Regiearbeit von Matthew Vaughn.
Ja, das auf jeden Fall.
Es tut mir echt leid. Also sie sagen ja, sie haben 200 Millionen dafür ausgegeben, pass auf, ausgegeben, und man geht davon aus, dass das der Film selber 100 Millionen gekostet hat. Und dass die 100 Millionen halt dann irgendwie noch halt in die Taschen der Stars gegangen sind. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ein dicker Paycheck einfach für Matthew Vaughn war. Aber dass man sich trotzdem da nicht mehr anstrengt. Also 100 Millionen. Klar, sie waren, ich wollte schon sagen, die waren in exotischen Orten. Das weiß ich selbst da nicht. Also das war ja so viel.
Frankreich.
Ja, vielleicht, ja. Naja. Ja, die Grundprämisse ist gar nicht so schlecht. Sie schreibt und
ja, schon.
Sie schreibt und ihre Figuren und switcht man immer wieder in ihr Buch rein und sieht dann die richtigen Sequenzen quasi mit den Schauspielern und so. Ja. Das wäre schon. Aber dann haben sie dieses Unnötige, dass sie auf einmal auch Agentin ist und so. Also das hat's irgendwie, das hat's für mich kaputt gemacht. Das war richtig räudig.
Hat's nicht wirklich gebraucht, ne?
Nee, also komplett unnötig. Naja.
Naja.
Dadurch hat auch dieser leichte Ton irgendwann gefehlt. Bryan Cranston durfte auch nur, zeig mir die Monitore, mach sie fertig, schick alle rein. Und ich meine alle.
Ja, das stimmt schon.
Immer so ein Scheiß. Warum lebt er noch?
Gut. Nächste Woche. Schauen wir uns was an. Jetzt haben die menschlichen Agenten versagt. Jetzt schauen wir uns doch mal einen Roboter an. Ein Classic. Robocop von Paul Verhoeven startet auf Amazon Prime. Prime. Werden wir uns anschauen. Das ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Da werden wir dann drüber sprechen. Dann auch mit dem Oscar-Jahr 1993. Und würde ich sagen, reicht's auch mal wieder für die Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.